Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die USA subventionieren ihre Wirtschaft, vor allem klimafreundliche Branchen, mit hunderten Milliarden Dollar. Und die EU will jetzt ihrerseits nachziehen. Heute hat die Kommission ihre Pläne dazu vorgestellt. Und das ist gleich ein Thema bei uns. Der Konzern Wolfspeed will im Saarland investieren und dort eine große Chipfabrik bauen. Was sich das Saarland und Deutschland davon erhoffen, auch dazu mehr. Außerdem beschäftigen uns die hohen Preise für Baumaterialien, die ein wichtiger Grund dafür sind, dass Neubauprojekte trotz der großen Wohnungsnot gestoppt werden. Und wie verhalten sich die Anleger mit Blick auf die anstehenden Zinsentscheidungen der FED und der EZB? Das ist dann Thema im Börsengespräch. Ich bin Josephine Schulz, herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören. Die USA haben im vergangenen Jahr den Inflation Reduction Act beschlossen, ein riesiges öffentliches Subventionsprogramm. Die EU war über dieses Programm insofern nicht besonders erfreut, weil sie Sorgen hat, dass europäische Firmen dadurch im internationalen Wettbewerb benachteiligt werden oder sogar in die USA abwandern könnten. Heute hat die Kommission ihre Ideen präsentiert, wie die EU darauf reagieren soll, also wie im Gegenzug auch die europäische Industrie und die Klimawende mit sehr viel Geld unterstützt werden könnte. Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel, hat das genau verfolgt. Was schwebt der Kommission denn da im Kern vor?
Naja, es ist ein gigantisches Maßnahmenbündel, das die Europäische Kommission da vorschlägt. Und zu diesem Maßnahmenbündel gehört beispielsweise auch, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, dafür zu sorgen, dass Energie für Unternehmen in Europa wieder billiger wird, um sie eben wettbewerbsfähig zu machen. Aber im Zentrum steht dann doch die Idee, dass gegen Subventionen nur Subventionen helfen. Das heißt also, die Subventionsregeln in Europa sollen noch einmal gelockert werden. Nicht generell, sondern für alle Unternehmen, die wichtig sind für das Erreichen des Ziels, das sich Europa gesetzt hat, nämlich bis 2050 klimaneutral zu werden. Und damit es keinen Subventionswettlauf gibt, keinen endlosen Subventionswettlauf gibt, sollen diese gelockerten Wettbewerbsregeln, diese gelockerten Beihilferegeln auf 3 Jahre befristet sein, bis Ende 2025.
Wenn man das dem Inflation Reduction Act gegenüberstellt, also sind das dann quasi spiegelbildliche Maßnahmen und auch ein ähnlicher Umfang des Ganzen?
Naja, das mit dem Umfang ist furchtbar schwer zu bewerten, weil der Inflation Reduction Act bei weitem nicht das einzige Programm ist, mit dem die US-Regierung gerade versucht, die heimische Industrie wieder auf die Beine zu bekommen. Genauso wenig wie dieser Vorschlag der Kommission, den wir heute gehört haben, das einzige ist, was hier in Europa passiert ist. Ich erinnere an den Corona-Wiederaufbaufonds. Auch darin sind ja mehrere hundert Milliarden Euro integriert, die für den Klimaschutz ausgegeben werden sollen, also auch da Subventionen. Die EU-Kommission sagt, dass sie 250 Milliarden Euro locker machen will aus bestehenden EU-Töpfen, damit Länder, die es sich nicht leisten können, Subventionen üppig zu verteilen, EU-Mitgliedstaaten also, dass die auch es schaffen, ihre Industrien zu halten. Eigentlich aber ist es so, dass für die Zahlung der Subventionen und Beihilfen ja die Mitgliedstaaten zuständig sind. Und wie viel die Länder dann tatsächlich im Lauf dieser 3 Jahre locker machen, das lässt sich überhaupt nicht absehen. Insofern lässt sich gar nicht errechnen, ob in Europa jetzt mehr oder weniger Geld für die Subventionierung dieser sogenannten Green Tech Industrie mobilisiert wird.
Es gab ja im Vorfeld auch immer wieder kritische Stimmen, dass ärmere europäische Länder da Nachteile haben könnten. Den Punkt haben Sie gerade schon angesprochen. Oder dass das in einen Subventionswettlauf mit den USA münden könnte. Wie sehen denn jetzt die Reaktionen aus?
Naja, die sind eben gemischt und beinhalten alles das, was du da gerade angedeutet hast. Also es gibt sehr viel Kritik aus unterschiedlichen Richtungen. Es gibt Politiker und Ökonomen, die marktwirtschaftliche Prinzipien verteidigen und sagen, dass Subventionen grundsätzlich schädlich sind und die darauf hinweisen, dass zum Beispiel Industrien jetzt subventioniert werden können, die langfristig eh nicht in Europa zu halten sind. Dann gibt es die Kritik, dass der Binnenmarkt fragmentiert werden könnte, dadurch, dass eben nur wenige Länder in der Lage sind, üppig Subventionen zu zahlen. Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager hat heute noch mal darauf hingewiesen, auf eine in Berlin sehr umstrittene Rechnung, wonach Deutschland und Frankreich 80% aller in der EU gezahlten Subventionen der letzten Jahre auf sich vereinigt haben. Also da sieht man schon, welche Konzentration es da bei den Subventionszahlungen gibt. Es gibt aber auch Zustimmung, beispielsweise beim französischen Finanzminister Bruno Le Maire oder beim deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Also wir werden da eine muntere Debatte erleben, die ja kulminieren wird beim EU-Gipfel nächste Woche.
Informationen von Peter Kapern aus Brüssel. Besten Dank dafür. Das Saarland gehört zu den Bundesländern, die vom Strukturwandel besonders stark betroffen sind, weil dort war und ist man bisher sehr abhängig von der Auto- und von der Stahlindustrie und macht sich große Sorgen um die Arbeitsplätze. Insofern ist es eine sehr gute Nachricht für das Saarland, dass der US-Konzern Wolfspeed sich dort mit einer Chipfabrik ansiedeln will. Genauere Infos gab es heute und dazu sind auch Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck ins Saarland gekommen. Anke Schäfer, unsere Korrespondentin vor Ort, ist jetzt in der Leitung und kann uns mehr erzählen. Wie sehen die konkreten Pläne für diese Chipfabrik aus?
Sie wird gebaut auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerkes Ensdorf, das abgerissen wird. Und es ist die erste Halbleiterfabrik, Halbleiter aus Siliziumcarbid, die diese Firma, US-Firma Wolfspeed jetzt in Europa baut. Und Ende 2026 sollen die ersten Halbleiter hergestellt werden. Es war ja zu dieser Vorstellung der Chipfabrik auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angereist. Sie haben es gesagt und wir hören ihn mal, was er dazu gesagt hat.
Das ist jetzt hier. Aber ich würde sogar sagen, dass es heute hier passiert, ist natürlich symbolisch besonders stark, weil wir, muss man nicht drum herum reden, aus einer wirtschaftlich schwierigen Phase gerade den Kopf wieder über Wasser kriegen. Und vielleicht ist es jetzt das erste Major Investment, also der Startschuss für möglichst viele neue innovative Industrieprojekte in Deutschland. Und deswegen her mit den Halbleitern. Und Produktion möge beginnen, möglichst schnell, wir brauchen die schnell.
Das sagt also Robert Habeck, her mit den Halbleitern, wozu braucht man sie? Diese Chips aus Siliziumcarbid sind in der Tat gefragt in der E-Auto-Branche, weil sie die Ladezeiten der Batterien verringern und die Reichweiten der E-Autos erhöhen. Und die Firma Wolfspeed will wohl 2,5 Milliarden Euro im Saarland investieren. Mit im Boot ist die Firma ZF, eine Autozulieferfirma aus Baden-Württemberg, die aber hier im Saarland ein großes Werk hat mit 10.000 Mitarbeitern und die sich auch aufmachen will in Richtung E-Mobilität, was natürlich auch ganz wichtig ist.
Was würde diese Ansiedlung denn für das Saarland bedeuten?
Die Ansiedlung wird schon kommen, wenn die Subventionen fließen. Also können wir, glaube ich, im Indikativ sprechen. Und dass die Subventionen fließen, scheint einigermaßen sicher zu sein. Sie ist ein Game Changer für das Saarland. Das ist ein Begriff, den der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke immer wieder nutzt. Und das hat er natürlich auch heute wieder getan.
Das Saarland ist permanent im Strukturwandel, schon ob seiner Geschichte. Viele von Ihnen kennen sie. Und diese Investition ist der echte Game Changer für den Standort, weil mit dieser Investition eine neue Leitindustrie im Saarland entsteht. Und diese Leitindustrie, die wird viele Perspektiven eröffnen für Unternehmen am Standort, aber sie wird auch eine Sogwirkung haben, dass viele die Nähe zur Leitinvestition zum Wolfspeed-Werk suchen werden und damit werden auch in der Zukunft neue Arbeitsplätze entstehen.
Und das ist eben extrem wichtig, weil hier gerade mit der Schließung des Ford-Werkes in Saarlouis viele Arbeitsplätze verloren gehen werden im Jahr 2025.
Womit hat man Wolfspeed denn angelockt? Warum gerade das Saarland?
Also sicherlich mit Subventionen von Seiten der EU, von Seiten des Bundes und des Saarlandes. Von Seiten der EU ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber das Saarland hat extra einen Transformationsfonds aufgelegt, schuldenfinanziert, 3 Milliarden Euro schwer und daher ist es als Land jetzt wirklich handlungsfähig.
Vielleicht ganz kurz noch, Scholz und Habeck waren vor Ort, das haben wir gehört. Was erhoffen die sich auch über das Saarland hinaus davon, also für den Standort Deutschland?
Sie möchten, dass der Standort Deutschland unabhängig ist, gerade was diese Halbleiter aus Siliziumcarbid betrifft, von China, von anderen asiatischen Märkten, aber natürlich auch von den USA letztendlich. Und insofern soll diese Unabhängigkeit, die man gerade in der Pandemie jetzt sehr gemerkt hat, weil man eben gemerkt hat, die Lieferketten sind unterbrochen, die Abhängigkeit soll ausgesetzt werden. Man soll also die Halbleiter in Deutschland, in Europa selbst produzieren, damit man auf der sicheren Seite ist.
Anke Schäfer aus dem Saarland, besten Dank dafür. Und die schlechte Tonqualität der Töne bitten wir zu entschuldigen. Das 49-Euro-Ticket ist eine ziemlich schwere Geburt. Immer wieder wurde der Start nach hinten verschoben, weil es zwischen Bund und Ländern Differenzen vor allem zur Finanzierung gab. Heute hat das Bundeskabinett grünes Licht für das Ticket gegeben. Ausführliche Informationen dazu gibt es dann in knapp einer Stunde in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Wir schauen jetzt auf ein anderes Thema heute im Kabinett, nämlich die zukünftige Sicherheit der Stromversorgung. Anlass war eine Einschätzung der Bundesnetzagentur, wonach die Versorgung auch dann gesichert wäre, wenn der Kohleausstieg in Ostdeutschland vorgezogen würde. Hans-Joachim Viehweger.
Dass der Strombedarf steigt, das gilt als ausgemacht. Mehr und mehr E-Autos sollen Benziner und Diesel auf den Straßen ablösen. Wärmepumpen sollen Heizungen mit Gas oder Öl ersetzen. Und schließlich erfordert auch die Herstellung von Wasserstoff für die Industrie viel Energie. Bundesnetzagentur und Bundesregierung aber zeigen sich optimistisch. Die Stromversorgung sei mittelfristig, betrachtet wird der Zeitraum zwischen 2025 und 2031, gesichert.
Das gilt auch unter der Voraussetzung, dass der Kohleausstieg, der ja 2038 für die ostdeutschen Reviere vereinbart ist, vorgezogen werden sollte. Ich formuliere bewusst im Konjunktiv, weil es dazu ja noch keine Einigung gibt.
Sagt Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck von den Grünen. Ohne Kernkraft und ohne Kohle. Das funktioniert aber nur, wenn in den verbliebenen 20er Jahren massiv investiert wird. In erneuerbare Energien, Ersatzkraftwerke und den Ausbau der Stromnetze.
Sie wissen, dass wir in den letzten Jahren geschlurrt haben, nicht schnell genug sind und dass wir an allen Stellen daran sind, das zu beschleunigen, schneller, effizienter und stärker zu werden in dem Bereich.
Eine der Voraussetzungen für die gesicherte Stromversorgung ist, so schreibt die Bundesnetzagentur in ihrem Bericht, dass das Ausbautempo der erneuerbaren Energien verdreifacht wird. Das sieht CDU-Vize Andreas Jung skeptisch. Die Bundesregierung agiere zu viel nach dem Prinzip Hoffnung, zeige selbst aber zu wenig Verlässlichkeit. So würden durch das Abschöpfen von Einnahmen am Strommarkt Investitionen in Wind- und Sonnenenergie gebremst.
Wir müssen das Vertrauen in energiepolitische Entscheidungen stärken. Aber genau da ist doch viel Porzellan zerschlagen worden. In der Branche der Erneuerbaren viel Verunsicherung. Das, was wir brauchen, nämlich Rückenwind für die Erneuerbaren, das konterkariert die Bundesregierung selbst.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, ebenfalls CDU, warnt davor, jetzt unter Berufung auf den Bericht der Bundesnetzagentur den Kohlekompromiss aufzumachen.
Bei der Braunkohleverstromung gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, etwas zu tun. Wenn tatsächlich der Zubau erneuerbarer Energien erfolgreicher ist und die Netzstabilität da ist, dann werden diese Kraftwerke aus dem Netz gehen. Es ist also eher so, dass man diesen gesellschaftlichen Frieden jetzt halten sollte und sich darum kümmern muss, dass die anderen Aufgaben tatsächlich funktionieren.
Klar ist, je früher aus der Kohle ausgestiegen wird, desto früher braucht es Alternativen für die Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht ausreichend weht. Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energiewirtschaft.
Je früher man aus der Kohle aussteigt, umso mehr verflüssigtes Erdgas wird man verstromen müssen. Auch das müssen wir letztendlich importieren und schaffen uns dadurch neue Abhängigkeiten.
In der Tat dürfte der Anteil von Gas bei der Verstromung erst einmal weiter steigen. Wirtschaftsminister Habeck will den Bau neuer, grundlastfähiger Kraftwerke fördern. Diese Kraftwerke sollen in einer Übergangsphase mit Gas laufen, aber zugleich die technischen Voraussetzungen haben, um später mit Wasserstoff betrieben zu werden.
Die goldene Zeit der Warenhäuser in Deutschland, die ist eindeutig lange vorbei. Seit Jahren steckt Galeria, also der fusionierte Konzern aus Karstadt und Kaufhof, in der Krise. Das Amtsgericht Essen hat nun das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Damit kann die Sanierung weitergehen und wie die genau aussehen soll, das berichtet Denise Friese.
Nun will es Galeria in Eigenregie wieder schaffen, schwarze Zahlen zu schreiben. Der Insolvenzplan der Essener Warenhauskette ist beim Amtsgericht eingereicht und abgenickt worden. Klar ist, viele der 131 Filialen werden geschlossen oder verkauft und Arbeitsplätze abgebaut. Aber für die 17.400 Beschäftigten in der Essener Verwaltung und in den Filialen gibt es immer noch keine Gewissheit, welche Standorte betroffen sind. Für den Betriebsratschef Geoffrey Kallweit, der seit über 30 Jahren bei Karstadt in Dortmund arbeitet, eine schwierige Hängepartie.
Ja, also die Situation ist natürlich zermürbend, weil das lange Gewarte ist anstrengend und geht auch auf die Seele bei vielen Mitarbeitern. Und manche tragen es mit Fassung, manche werden aber auch krank dadurch, ne, dass sie sich nur noch Sorgen machen und auch nachts nicht mehr richtig schlafen können. Ja.
Zurzeit verhandelt das Management aber noch mit Vermietern oder möglichen Käufern und kann zu konkreten Standorten keine Angaben machen, heißt es in der Mitteilung von Galeria. Laut Konzept für die verbleibenden Warenhäuser will der Warenhauskonzern den Fokus beim Sortiment auf Bekleidung, Kosmetik und Wohnen legen, angepasst an den jeweiligen Standort und die Bedürfnisse der Kunden. Die Kaufhäuser sollen außerdem zu einem Treffpunkt in den Innenstädten werden, Gastronomie und mehr Angebote wie zum Beispiel Reinigung oder Bürgerservice der Stadt sollen mehr Kunden anlocken. Das Konzept habe sich bereits in Kassel bewährt. Der Handelsexperte Hendrik Schröder von der Uni Duisburg-Essen zeigt sich allerdings skeptisch.
Die Vorschläge sind alle sinnvoll, alle nachvollziehbar. Ein auf die lokalen Bedürfnisse ausgerichtetes Sortiment, entsprechende Integration bürgernaher Dienstleistungen und auch die Verknüpfung des Online-Geschäftes mit dem stationären Geschäft. Alles richtig, alles sinnvoll. Es stellt sich nur die Frage, warum diese Punkte, die schon seit Jahren angemahnt worden sind, nicht bereits früher aufgegriffen und umgesetzt worden sind.
Auch die Gewerkschaft Verdi sieht Fehler im Management, aber hofft nun, dass die Strategie richtig umgesetzt wird. Auch der österreichische Eigentümer René Benko sei in der Pflicht, die Kaufhäuser mit Geld zu unterstützen, sagt Stefanie Nutzenberger von Verdi.
Es geht um zigtausende Arbeitsplätze. Und es geht auch darum, gegen die Verödung der Innenstädte vorzugehen. Notwendig ist entsprechende Investitionen des Investors Benko. Und darauf wird es ankommen, dass er Verantwortung übernimmt für die Zukunft der Warenhäuser und für die Zukunft der Arbeitsplätze und damit für die Menschen bei Galeria.
Voraussichtlich Ende März muss der Gläubigerausschuss dem Konzept noch zustimmen. Es geht vor allem darum, dass die Gläubiger wie Arbeitnehmer, der Staat oder Lieferanten auf ihre Forderungen verzichten. Beim Insolvenzverfahren vor 2 Jahren war Galeria über 2 Milliarden Euro schuldenlos geworden. Die jetzige Insolvenz mit Schutzschirm hatte Galeria nach eigenen Angaben aufgrund der hohen Energiekosten und wegen der Konsumflaute beantragen müssen.
Ein Bericht von Denise Friese. Seit Wochen wird in Großbritannien gestreikt wegen der hohen Lebenshaltungskosten. Heute haben Hunderttausende das öffentliche Leben lahmgelegt, Imke Köhler berichtet.
Es ist eine konzertierte Aktion. Gleich mehrere Gewerkschaften haben ihre Mitglieder für heute zum Streik aufgerufen, um damit den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen. Insgesamt könnten bis zu 500.000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen teilnehmen. In England stehen die meisten Züge still. Das Hochschulpersonal streikt und ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer ebenfalls. Da etwa 85% der Schulen in England und Wales heute ganz oder teilweise geschlossen bleiben, können viele Eltern nicht zur Arbeit gehen, weil sie ihre Kinder betreuen müssen. Neben den Lehrkräften sind auch rund 100.000 Mitarbeiter von über 120 Regierungsbehörden zum Ausstand aufgerufen. An den Grenzen kommt wieder das Militär zum Einsatz, um streikendes Personal zu ersetzen. Im Mittelpunkt des Arbeitskampfes steht die Forderung nach höheren Löhnen. Die Inflation liegt in Großbritannien derzeit bei über 10%. Zudem verweisen die Gewerkschaften auf jahrelange Reallohneinbußen. Der Gewerkschaftsdachverband TUC hat Zahlen vorgelegt, wonach die Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Vergleich zu 2010 im Durchschnitt rund 200 Pfund pro Monat weniger haben.
Imke Köhler aus London. Und jetzt wieder zurück nach Deutschland. Die Bundesregierung will weiterhin 400.000 neue Wohnungen im Jahr bauen als Maßnahme gegen den Wohnungsmangel und gegen die explodierenden Mieten. Aber bisher ist man von diesem Ziel sehr weit entfernt. Und das liegt auch daran, dass Bauen zurzeit so extrem teuer ist. Gestern hat der Konzern Vonovia angekündigt, alle geplanten Neubauprojekte erstmal zu stoppen. Mischa Erhardt zum Thema hohe Baukosten.
Ob Stahl in Form von Stäben oder Betonstahlmatten. Stahlerzeugnisse für den Bau haben sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um zwischen 30% und 40% verteuert. Bei Flachglas, das für Fenster oder Glastüren verwendet wird, liegen die Preissteigerungen laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden sogar bei um 50%. Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe ZDB.
Und wir sehen eben auch im Bereich der heimischen Baustoffe, das ist vor allem der Zement, das sind Fliesen, das sind Platten, alles das, was in Deutschland hergestellt wird, wofür ich allerdings hohen Energiebedarf habe, zum Beispiel Zement wird bei 1600 Grad gebrannt, da haben wir deutliche Verteuerungen im zweistelligen Bereich, das geht teilweise bis um 40-50% hoch.
Ähnlich ist es bei Dämmstoffen oder Bitumen. Die hohen Materialkosten sind aber nur ein Problem in der Baubranche. Das andere sind steigende Zinsen, weil die Europäische Zentralbank im Kampf gegen die Inflation die Zinsen stark angehoben hat und diesen Pfad morgen voraussichtlich noch weiter gehen wird.
Ja, die Bauwirtschaft, die leidet natürlich als allererstes unter den hohen Zinsen,
sagt der Konjunkturchef des IFO-Institutes Timo Wollmershäuser.
Die Baukosten, die ja auch schon sehr hoch waren seit einigen Jahren, die waren bislang nur verkraftbar für die Bauherren, weil die Zinsen immer noch so niedrig waren. Die Zeiten sind jetzt vorbei und jetzt kommt halt zu den hohen Baukosten auch noch die hohen Finanzierungskosten hinzu. Das ist etwas, was der Bauwirtschaft in den kommenden Monaten und Jahren Schwierigkeiten bereiten wird.
Denn mit den Baukosten steigen natürlich auch die Preise für den Neubau von Wohngebäuden. 2020 haben sich Neubauten um 16,5% verteuert. Nach Angaben der Statistiker in Wiesbaden ist das die höchste gemessene Veränderung seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1958. Und das wiederum führt dazu, dass Auftragseingänge bei Baufirmen einbrechen und Neubauten seltener in Angriff genommen werden. In diesem Kontext hat auch der Immobilienkonzern Vonovia angekündigt, keine Neubauten mehr in diesem Jahr starten zu wollen. Beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe sieht man verbesserte Rahmenbedingungen als mögliche Lösung des Problems, etwa bei den energetischen Standards für Wohngebäude. Felix Paklepper.
Wir sehen zum einen, dass die energetischen Anforderungen zu überambitioniert sind und wir empfehlen hier der Bundesregierung für die Zeit zumindest dieser Legislaturperiode oder solange der Krieg läuft, von dem Effizienzhausstandard 40 abzugehen. Das würde sicherlich dazu führen, dass mehr Bauaufträge kommen. Und zweitens brauchen die Häuslebauer eine vernünftige Kreditunterstützung durch die KfW.
Welche Lösung auch immer, die hohen Baupreise sind ein ernstes Problem. Denn Wohnraum, vor allem bezahlbaren Wohnraum, gibt es nicht genug in Deutschland. Daher hat die Ampelkoalition das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr im Koalitionsvertrag festgeschrieben, ist von diesem Ziel aber weit entfernt.
Mischa Erhardt über die hohen Preise für Baumaterialien und dieses Thema bzw. die hohen Preise im Allgemeinen nehmen wir mit ins Börsengespräch mit Dorothee Holz. Die Inflation ist auch an der Börse natürlich weiter Thema und da gab es heute Zahlen aus der Eurozone.
Und das sieht nach etwas Entspannung aus. Der Inflationsgipfel liegt hinter uns, so die Einschätzung von Experten. Im Januar stiegen die Preise in der Eurozone im Vergleich zum Vorjahr um 8,5%. Das war erneut ein Rückgang. Für Entwarnung gibt es allerdings noch keinen Anlass, denn die Inflation zieht sich durch alle Bereiche. Und die Notenbanken müssen weiter mit allen Mitteln dagegenhalten. Heute Abend tritt die Fed, die amerikanische Notenbank, in Vorlage. Man rechnet mit einer Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt. Die EZB und die Bank of England dürften morgen mit einem Zinsschritt von jeweils einem halben Prozentpunkt folgen. In Europa ist der Inflationsdruck nämlich höher als in den USA. Das hat den Aktienmarkt diese Woche doch ziemlich gelähmt. Aber der DAX hat sich heute etwas vorgewagt, steigt um 0,3% auf 15.178 Punkte. In New York geben die Kurse nach.
Wir haben am Anfang der Sendung schon berichtet über die Pläne der EU-Kommission als Antwort auf den Inflation Reduction Act der USA. Gibt es da konkrete Reaktionen an der Börse?
Naja, es soll ja ein richtig großes Subventionspaket geschnürt werden, milliardenschwer. Das hört man an der Börse natürlich gern. Zum einen ist die EU damit auch auf privates Kapital bei der Finanzierung der Transformation angewiesen. Und zum anderen dürften ganz konkret einige Branchen profitieren. So sollen ja E-Autos gefördert werden. Das treibt Autoaktien nach oben. Mercedes und BMW gehören zu den größten Gewinnern. Aber auch Aktien aus der Wind- und Solarenergie, Nordex und SMA Solar sind gefragt.
Schauen wir noch auf einzelne Unternehmen beim Energiekonzern Uniper, der ja vom Staat gerettet und verstaatlicht werden musste. Sind die Verluste weit weniger hoch ausgefallen als erwartet? Wie kommt's?
Ja, Uniper hat sich bei den Verlustprognosen kräftig verrechnet. Für das Jahr 2022 drohte ein Minus von 40 Milliarden Euro. Und jetzt rechnet man in dicken Anführungszeichen nur noch mit einem Verlust von gut 19 Milliarden Euro, also etwa der Hälfte. Das liegt daran, dass der Gaspreis zuletzt deutlich nachgegeben hat. Uniper war ja durch den russischen Gasstopp in Schieflage geraten, musste Gas teuer am sogenannten Spotmarkt einkaufen, zeitweise zu absoluten Höchstpreisen. Die Lage hat sich seit Herbst entspannt. gespannt, aber das kann sich natürlich auch nochmal ändern.
Und wenn wir nochmal zurück zum DAX kommen, welche Unternehmen sind da heute auffällig?
Auffällig schwach, Hannover Rück, Rückversicherer. Der Konzern hat zwar einen Rekordgewinn erzielt im vergangenen Jahr, hat aber für dieses Jahr einen Ausblick gegeben, dem der Börse nicht so ganz gefallen hat. Ich komme noch zum Euro. Die Gemeinschaftswährung notiert höher bei einem $0,0917. Kursgewinne bei Anleihen. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 2,26%. Und Gold notiert bei $1,929.
Dorothee Hölz mit dem Börsengeschehen. Besten Dank dafür. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier geht's gleich weiter mit Kultur heute mit meinem Kollegen Stefan Koldehoff. Ein Thema dann bei ihm, wie die FFP2-Maske unsere Gesellschaft verändert hat. Ich bin Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.